Ja, wir wollen heute wieder in das Buch Jesaja reinschauen und in dem Teil des Buches, in dem wir uns befinden, das nennt man, es gibt verschiedene Bezeichnungen über diesen Teil von Jesaja von Kapitel 40 bis 66, aber in jedem dieser Bezeichnungen ist das Wort Trost drin, wenn man das versucht irgendwie zusammenzufassen. Ein Buch des Trostes und der Erlösung könnte man das überschreiben, ab Kapitel 40 bis Ende, bis Ende des Jesajas. Das letzte Mal hatte Jakob, ich hab mir das nochmal durchgehört, wir könnten letztes Mal nicht dabei sein, da ging es ja um diese Kapitel 46 bis 48 und mit diesen Schwerpunkten, wo Gott nochmal auf die Götzen hinweist und sagt, wie nichtig sie sind und dass man sie befestigen und festhalten muss und dass man sie tragen muss. Und das Gegenstück davon, Gott verspricht gläubigen Menschen, ich werde euch tragen bis ins Alter hinein. Und dann das Gericht über Babylon und dann aber auch an Israel, ein Wort an Israel aus dem Kapitel 48. Jetzt beginnen wir mit dem Kapitel 49 und hiermit beginnt auch ein neuer Abschnitt in diesem, wie gesagt, Buch des Trostes ab Kapitel 40 bis 66. Aber hier beginnt ein neuer Abschnitt und hier wird nochmal konkret der Knecht Jahwes, der Knecht des Herrn vorgestellt und vor allem sein Weg der Erlösung für die ganze Menschheit, wie er die Erlösung der Menschheit möglich macht. Weil es war ja schon davor in dem Kapitel 48 ist mir das nochmal aufgefallen, als ich das Kapitel durchgelesen habe, wie oft im Kapitel 48, das heißt das Kapitel vor diesem Abschnitt, das Wort höre vorkommt. Immer wieder diese Aufforderung, höre, horche, aber ihr habt nicht gehorcht, ihr habt nicht gehört. Und wenn du doch auf meine Gebote geachtet hättest, sagt Gott, dann wäre dein Friede und deine Gerechtigkeit groß gewesen. Aber immer wieder diese Aufforderung zu hören und was gerade beim Volk Israel damals nicht so der Fall war. Und Gott nennt das nochmal in dem vorherigen Kapitel. Das Kapitel 49, in das wir jetzt genauer reinschauen wollen, das beginnt auch mit dieser Aufforderung. Und diesen Vers lese ich, 49, Vers 1, da heißt es: Hört auf mich, ihr Inseln, und hört auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid. Praktisch fast den gleichen Wortlaut finden wir in Kapitel 41, Vers 1. Auch da wird an die Völker gesprochen, an die Inseln. Praktisch Menschen, die auf Inseln wohnen und Völker auf der ganzen Erde. Gott wendet sich an sie. Es ist nicht oft in diesem Buch, aber immer wieder, Gott wendet sich auch an die Völker. Und in dem Kapitel 41 war das nochmal, Gott warnt vor und er sagt, ich bin derjenige, der alles verbringt, der alles macht. Und Gott spricht auch davon, dass es ein Gericht kommen wird. Und dann wird die Reaktion der Völker beschrieben, dass sie noch schnell versuchen, sich gegenseitig zu ermuntern und sich Mut zu machen und versuchen, noch schnell Götzen herzustellen und sie mit Nägeln zu befestigen, dass diese Götzen ihnen helfen. Wohlgemerkt, der Gott des Himmels, der allmächtige Gott fordert heraus, hört auf mich. Und da wird versucht, Götzen zu machen. Und hier in 49 wieder diese Aufforderung, hört auf mich, ihr Inseln, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid. Und nachher wird immer wieder wird davon gesprochen, dass Gott spricht. Das fiel mir auf, das stach förmlich ins Auge und ich habe es auch noch farblich gekennzeichnet. Und im Kapitel 49 ist das immer wieder, kommt das vor, der Herr spricht, der Herr sprach zu mir, der Herr spricht, nun spricht der Herr und so weiter. Immer wieder erstmal diese Aufforderung zu hören auf Gott, Gottes Reden, ihm sein Ohr zu leihen. Und hier weiter heißt es, Gott spricht. Und hiermit beginnt dieser neue Abschnitt. Da geht es um da wird der Knecht Jahwes, der schon vorher vorgestellt wurde, es wurde schon gesagt, wie der Weg für ihn vorbereitet wird, diese Prophezeiung auf den Johannes, den Täufer, dass er derjenige sein wird, der den Weg für den Knecht Gottes vorbereiten wird. Ich glaube, Kapitel 40 sogar, oder 42 wird das genauer genannt. Und dann in 49, in diesen Versen, die wir hier jetzt gleich lesen werden, da geht es um den Auftrag des Knechtes. Und wir werden uns das gleich nochmal genauer lesen, aber ich dachte, das erstmal als Überblick zu sagen. Und dann in den späteren Kapiteln und spätestens in Kapitel 53, dann geht es dann um die Leiden, diese stellvertretende Leiden des Knechtes für alle Menschen. Aber ich lese jetzt ab Vers 2 weiter. Jesaja 49, ab Vers 2. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Und er sprach zu mir, mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde. Ich aber sagte, und so weiter. Und dann wird die Reaktion von dem Knecht des Herrn genannt. Hier wird ausdrücklich gesagt, Knecht des Herrn, und das ist mein Volk Israel. Und auch diese Aussage finden wir auch in anderen Stellen bei Jesaja. Aber der ganze Zusammenhang des Textes und auch in den weiteren Ausführungen wird das deutlich, dass es um eine Person geht, dass es in erster Linie um eine Person geht und diese Person hat bestimmte Eigenschaften, sie hat eine bestimmte Berufung und Knecht des Herrn, weil diese Person sich Gott unterstellt, Gott gehorsam ist, den Willen Gottes ausführt, seinen Auftrag und dieser Auftrag ist für die Erlösung aller Menschen. Und in Vers 6 wird das nochmal zusammengefasst. Ich lese 5 und 6. Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an für sich zum Knecht gebildet hat, um Jakob zurückzubringen und damit Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin geehrt in den Augen des Herrn. Und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Und hier wird der Auftrag nochmal zusammengefasst. Gott beruft diesen Knecht des Herrn und immer wieder sind das diese prophetische Aussagen und immer wieder, die wir doch das Neue Testament kennen, die Evangelien kennen, immer wieder erkennen wir Jesus Christus hinter diesem Namen Knecht des Herrn. So auch, wie es in den ersten Versen am Anfang so beschrieben wurde, wie Gott seinen Knecht ausrüstet, dass er wird sein Mund, seine Zunge wie ein scharfes Schwert. Er wird gute, konkrete Worte sagen, die sehr durchdringen werden in die Seelen der Menschen. Aber dieser Knecht ist auch geschützt von Gott im Schatten Gottes Hand. Und Gott wird seinen Knecht verherrlichen. Aber jetzt der Auftrag dieses Knechtes ist schon, die verlorenen Stämme Israels zurückzuführen, in das Land zurückzuführen. Und da haben wir viel gehört in den letzten Kapiteln über Kiros. Ich glaube auch, er wird auch als Knecht, mein Knecht, genannt, den Gott, auch einen heidnischen König, den Gott als sein Werkzeug gebraucht, um sein Volk zurückzuführen. Aber dann auch für diesen Knecht Jahwes, der hier beschrieben wird, der Auftrag geht noch weiter. Er geht weit noch in die Zukunft hinein. Und da geht es darum, dass er wird dafür sorgen, dass Licht auch zu den Nationen gebracht wird. Das wird der Auftrag dieses Knechtes sein. Wohlgemerkt, er ist dafür da, seine Berufung ist dafür da, den Willen Gottes zu tun, zu erfüllen und vor allem das Heil den Menschen zu bringen, nicht nur in Israel, sondern für alle Völker. Daher auch der Zuruf am Anfang dieses Kapitels an alle Menschen, an alle Völker, an alle Völkerschaften, die ihr von ferne her seid. Das lasen wir ja in Vers 1. Und dann in Vers 7, so spricht der Herr, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem ganz und gar Verachteten, zu dem Verabscheuten der Nationen, zu dem Knecht der Herrscher. Könige werden es sehen und aufstehen, auch Oberste, und sie werden sich niederwerfen um des Herrn willen. Einerseits den Verachteten und andersrum Könige werden aufstehen und sich niederwerfen vor dem Herrn. In Jesaja werden wir dann, Jesaja 53, werden wir das dann später nochmal genauer uns anschauen, dass dieser Knecht des Herrn, er war so verachtet von den Menschen, dass keiner an ihm wohlgefallen hatte. So wurde er entstellt. Er wurde verachtet. Knecht der Herrscher wird er hier genannt. Könige, einfache Menschen, einfache Soldaten, die haben sich über ihn erhoben. Und trotzdem, es kommt die Zeit, wo Könige, und wenn wir weiter ausholen, was wir auch hier in der Bibelstunde nochmal wiederholt hatten, auch diese Stelle aus Jesaja, jedes Knie wird sich beugen. Und diese Stelle, die auch im Neuen Testament immer wieder wiederholt wird, jedes Knie wird sich beugen vor ihm, vor Gott. Und im Neuen Testament, Jesus Christus, der Gottes Sohn ist, jedes Knie wird sich beugen. Verachtung, aber dann auch Ehre. Und ich dachte, diese Stelle aus Maleachi noch mal vorzulesen. Maleachi 3, ab Vers 19. Da geht es um gottesfürchtige Menschen, die verfolgt, erniedrigt werden während ihrer Lebzeit. Und wo diese Situation sich doch ändern wird. Maleachi 3, ab Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, der wie ein Ofen brennt. Da werden alle Frechen und alle, die gottlos handeln, Strohstoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr Herrscharen, so dass es ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig lässt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Staub sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Oft werden während der Zeit, die wir hier leben, auch gottesfürchtige Menschen verachtet. So wie unser Herr Verachtung erlitten hat, so werden auch seine Nachfolger oft verachtet, missachtet, verfolgt. Das sehen wir um uns herum. Wir gehören zu der Minderheit in diesem Land, in Europa, die nicht derartige Verfolgung erleben braucht. Aber sehr viele unserer Geschwister werden sehr stark verfolgt und verachtet. Aber die Bibel spricht sehr deutlich. diese Zeit, dieser Umstand wird sich ändern. Und spätestens in der Ewigkeit, das sagt Maleachi, wird dieser Umstand sich ändern. Und Gott gebraucht sogar dieses Bild, dass gottesfürchtige Menschen, dass gottlose Menschen unter den Füßen der gottesfürchtigen Menschen sein werden. Sogar dieses Bild gebraucht die Bibel. Aber ich wollte uns ein Beispiel erzählen davon, wie Gott sich das Recht nimmt, und oft geschieht das schon während unserer Lebzeiten, während der Lebzeit der gläubigen Menschen, dass Gott einen Umstand der Verachtung verändert. Wir lasen hier in Vers 7, ein Knecht, mein Knecht, Knecht der Herrscher, Menschen haben ihn verachtet, aber dieser Umstand wird sich verändern. Während der Thementage hatten wir so an einem der Abende mit Peter doch etwas länger gesprochen, einen Kaffee getrunken, und so wie es dann auch immer noch ist, wenn man sich noch nicht so wenig über die Vergangenheit gesprochen hat, irgendwann mal kommen Männer, die in Russland im Militärdienst waren, irgendwann mal kommen die doch drauf zu sprechen. Ja. Und so war das auch mit Peter, und er erzählte einfach über seine Zeit bei der russischen Armee, und er hat auch sehr viel Verschmachtung, sehr viel Verachtung erlebt, sehr viel auch physische Verachtung erleben müssen. Und er erzählte von einem Offizier, der besonders stark das immer wieder ausgeprägt hat und der immer wieder Gelegenheiten gesucht hat, um seinen Soldaten, den Peter, zu schikanieren, und ließ ihn stundenlang stramm stehen vor seinem Schreibtisch und ganz viele andere Dinge, hat seine Briefe immer wieder eingezogen, hat ihn ungerecht bestraft und so weiter. Es gab viele Dinge, wo er ihn immer wieder schikaniert hatte. Aber Peter glaubte an den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und durch seine handwerkliche Fähigkeiten wurde er zum Hausmeister ernannt, berufen. Gott hat das so geführt, und somit kam er auch in Häuser von anderen Offizieren und oft viel höher stehenden Offizieren. Und so war das bei einer Gelegenheit, musste im Haushalt von einem Admiral der russischen Flotte in dieser Nordsee da. Ich weiß nicht, wie heißt die Atlantik? Nee, nicht. Wer ist dieser Ozean da? Im Norden Russlands, Murmansk, da die Atlantik. Okay, ja, Geografie, muss ich nachschauen. Auf jeden Fall ist er im Haus von diesem Admiral, dieser Flotte, und reparierte was, aber sein Urlaub, den er hatte, der ging nur bis 10 Uhr abends. Und dann sagt er, ja, was mache ich jetzt? Er sagt, kein Problem, mein Chauffeur wird dich wegbringen. Und so hat Peter die Aufgaben erledigt und wurde mit dem Auto von dem Admiral zurückgebracht in seine Einheit. Diese schwarze Wolga kannte jeder in der ganzen Umgebung. Und als er vorfuhr zu dem Kontrollpunkt, als er Chauffeuren dahin brachte, dann war gerade dieser Offizier, das war nicht planmäßig, aber irgendwie war der gerade auf diesem Kontrollpunkt. Was macht er? Der springt ganz schnell raus und stellt und salutiert vor diesem Auto. Und wer steigt aus? Peter. Manchmal hat Gott Humor, ja, und dieser Umstand hat sich schnell verändert. Und Gott hatte die Situation verändert, und dieser Offizier hat das verstanden. Gott kann das machen, aber er macht es nicht immer, dass er Verachtung in Achtung, in Ehre. Wie lasen wir hier, dass die Könige, die verachtet haben, dass sie sich gebeugt und niedergewerfen werden vor dem Knecht des Herrn. So spricht der Herr, Vers 8, zur Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört, und am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Und ich werde dich behüten und dich zum Bund des Volkes machen, das Land aufzurichten, die verödeten Erbteile auszuteilen. Ich habe auf dich gehört. Wieder denken wir an Jesus. Wie oft hat Jesus gebetet? Wie oft hat er sich danach ausgestreckt, nach dem Willen seines Vaters? Und auch in Gethsemane, er betete. Und Gott sagt, ich habe dich gehört, ich habe dir geholfen. und dich behütet. Und dein Auftrag ist, zu Gefangenen zu sagen, Vers 9, geht hinaus. Und zu denen, die in der Finsternis sind, kommt ans Licht. Nochmal, sein Auftrag, die Verlorenen, die Vertriebenen Israels zurückzuführen ins Land. Aber sein Auftrag ist auch, bis an die Enden der Erde das Licht zu bringen, denen, die verloren gehen. Menschen, die in ihren Sünden verloren gehen. Und das wird hier immer wieder beschrieben, wie dieser Knecht diese Last auf sich nahm und zum gerade auch diese Verachtung. Und dann Vers 12, siehe, diese werden von fern her kommen, diese, die aus den Gefängnissen herausgeführt werden, aus der Dunkelheit, die ins Licht gebracht werden. Sie werden von fern her kommen und siehe, die von Norden und vom Westen und aus dem Land Schewinim, jubelt ihr Himmel und jauchzt du Erde und ihr Berge brecht in Jubel aus, denn der Herr hat sein Volk getröstet und über seine Elenden erbarmt er sich. Gott führt sein Volk zurück. Jakob, du hattest das letztes Mal gesagt, der Auftrag stand, zurückzugehen. Und da gab es so eine Gruppe in Iran, glaube ich, die in diesen Auftrag nicht gefolgt hatte. So war das Volk Israel zum Teil sehr, sehr zerstreut, bis in unsere Zeit hinein. Und von manchen Gruppen hören wir nichts mehr, so wie in diesem Beispiel. Und von anderen Gruppen hören wir aber, wie sie zurückgeführt wurden in ihr Land. Hier in diesem Vers 12 wird gesagt, du Norden, sie werden vom Norden und vom Westen kommen und aus dem Land Schewinim, da gibt es geteilte Meinungen. Zum Teil sagt man, dass es sogar China sein kann. Ich weiß es nicht genau. In Jesaja, ich glaube in Kapitel 11, werden auch einige Länder genannt. Ich werde mir jetzt nicht die Zeit nehmen, von wo überall Gott seine Menschen zurückführen wird in das Land. Er wird sie zurückbringen in das Land, was er versprochen hat. Und Vers 14, Zion sagt aber, der Herr hat uns verlassen, der hat uns vergessen. Und dann Vers 15, die Antwort darauf, vergisst etwa eine Frau ihr Säugling? Eine Antwort, Gott sagt mit diesem Beispiel aus dem Alltag, kann es sein, dass eine Frau ihr Säugling vergisst? Ist es mal passiert, ich weiß, wir waren mal unterwegs und als die Kinder noch alle klein waren, haben wir eins unserer Kinder bei unseren Großeltern ja vergessen, aber wir sind losgefahren, wir sind aber sehr schnell wieder zurück. Es ist uns mal passiert, ja, Wir wussten, das Kind ist sehr in guten Händen bei Oma, aber das gehörte zu uns, das musste nach Hause. Aber Gott sagt dieses Bild, kann es sein, dass eine Frau ihr Säugling vergisst, das so abhängig von ihr ist, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten sogar diese es vergessen, ich werde dich aber niemals vergessen. Auch sogar dann, was eigentlich ganz unmöglich ist, dass eine Frau ihr Säugling vergisst. Aber wir hören Beispiele hier und da um uns herum, dass Mütter bereit sind, ihr Kind sehr früh abzustoßen, abzugeben. Dann sagt Gott, ich werde dich aber nicht vergessen. Ich habe dich in meine Handflächen gekennzeichnet. Deine Türme, deine Mauern sind stets vor meinen Augen, Zion, die Stadt Jerusalem. Es kann nicht sein, ich habe dich nicht vergessen. Ich musste dich bestrafen. Du bist in verschiedene Länder gebracht worden, aber ich habe dich nicht vergessen. Und dann wird ab Vers 18 weiter beschrieben und gesagt, erhebe doch ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich und kommen zu dir. Er spricht immer noch zu Zion, zu der Stadt Jerusalem. Guck dich doch um, die kommen zurück. Du sagst, ich habe euch vergessen? Nein, ich habe euch nicht vergessen. Guck dich doch um, sie kommen zurück. So wahr ich lebe, Vers 18. Ja, da wirst du sie alle wie ein Schmuckstück anlegen und dich mit ihnen gürten wie eine Braut. Denn deine Trümmerstätten, deine verödeten Orte und dein zerstörtes Land, ja, nun wird das dir zu eng werden vor der Menge an Bewohnern. Und du wirst dich sogar wundern, wo kommen die denn alle her? Wir sind doch vernichtet worden. Du bist doch kinderlos gewesen. Du hast doch keine Kinder gehabt in der Gefangenschaft. Wo kommen die denn alle her? Ich werde dafür sorgen, sagt Gott. Ich habe dich nicht vergessen. Ich dachte jetzt ein paar Beispiele zu nennen. Einfach, das imponiert mir so, wenn ich diese konkreten Beispiele davon höre, wie Gott das in der Geschichte getan hat, wie er sein Volk zurückgeführt hat. In der Bibel lesen wir von der Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft. Aber wie Gott das auch in unserer Zeit weiter tut. Der Staat Israel wurde ja im Mai 48 gegründet im letzten Jahrhundert. Und seit der Zeit sind sehr, sehr viele Juden zurückgekehrt. Jetzt nur ein paar Beispiele von den jemenitischen Juden, von den äthiopischen Juden und von den russischen Juden. Von diesen drei verschiedenen Gruppen. Russische Juden, die aus dem Norden kommen. Wir haben gelesen, die werden aus dem Norden kommen. Äthiopien, Jemen, die aus dem Süden kommen. Und wie Gott das möglich gemacht hat. In Jesaja 43 hatten wir gelesen, ich werde zum Norden sagen, geb sie her. Und zum Süden, halte sie nicht zurück. Bring meine Töchter vom Ende der Erde. Das lesen wir in Jesaja 43. Wie der Adler seine Flügel ausbreitet und seine Jüngern auf seinen Schwingen trägt, so leite der Herr Israel. Die Juden, gerade in Jemen und Äthiopien, durch viele Nachforschungen haben die israelischen Juden, die Rabbiner schon, ich glaube im 16. Jahrhundert, ihnen das zugesprochen und anerkannt, jawohl, ihr gehört zu uns. Ja, ihr gehört zu uns und sie haben in ihnen den verlorenen Stamm Dan erkannt, der damals von den Assyrern in die Gefangenschaft, 722, glaube ich, vor Christus in die Gefangenschaft geführt wurde. Und dieser Stamm oder ein Teil von diesem Stamm hat sich irgendwo in Afrika ansässig gemacht. So, und jetzt wurde ihnen die Anerkennung der Juden zugesprochen. Jawohl, ihr gehört zu uns. Und dann auch im letzten Jahrhundert, nach der Gründung Israels, kam das nochmal hoch. Jawohl, die gehören zu uns. Und plötzlich unter diesen Völkern, gerade in Jemen, geschieht eine große Bewegung. Und die Leiter dieser Bewegung wurden gefragt. Im Jahr 48 wurden gefragt, was ist denn geschehen? Die sagten, wir hatten den Eindruck, wir sollen zurück in unser Land, da wo wir hingehören, in das verheißene Land. Und im Jahr 48 wurden 43.000 jemenitische Juden aus Jemen mit Flugzeugen herausgeflogen. Wahrscheinlich keiner von ihnen hat jemals ein Flugzeug aus der Nähe gesehen, geschweige denn in einem Flugzeug gesessen. Aber sie kannten das Wort aus dem Alten Testament. Wie auf des Adlers Flügel wirst du mich tragen. Und sie hatten keine Mühe damit, in ein Flugzeug zu steigen und nach Israel zu fliegen. Und wie gesagt, in diesen Jahren wurden sehr viele Tausende Juden rübergeflogen. Und mit der Erlaubnis der britischen Regierung und diese ganze Evakuierung der Juden, die stand unter dem Begriff das Unternehmen Fliegender Teppich. Über 40.000 Juden werden mit den Flugzeugen nach Israel geflogen, im Jahr ungefähr 48. Äthiopien liegt geografisch auch sehr genau im Süden vom Land Israel aus gesehen. Und wie haben wir gelesen? Und der Süden soll nicht festhalten. Genau, und zum Süden halte sie nicht zurück. Aus Äthiopien wurden im Jahr 1985 15.000 Juden in der Operation Mose auch genauso mit Flugzeugen innerhalb kurzer Zeit rausgeflogen. Aber irgendwie ist das in die Presse durchgesickert Und diese eigentlich geheime Aktion kam ins Stocken und es blieben im Land noch ungefähr 12.000 Juden über in Äthiopien. Und es ist auch ein sehr, sehr interessanter Bericht, ich habe das mal gesehen, von einem der Leiter dieser Organisation, die dann später im Jahr 1991 stattfand, die Operation Salomo hieß die, wo die restlichen Juden, die noch im Land Äthiopien blieben, die mussten ja auch noch rausgeflogen werden. Und wie er von dieser Operation erzählte, bis zu dem Jahr sind das 14.000 Juden geworden, die rausgeflogen werden mussten. Und das war im Land, geschah Folgendes. Rebellen waren im Anmarsch in die Hauptstadt Addis Abeba, glaube ich, ja, Äthiopien. Die waren in Anmarsch. Und durch die amerikanische Regierung wurden die Rebellen sehr viel Geld gezahlt, dass sie doch den Sturm der Hauptstadt etwas zurückhalten sollten. Und der Diktator des Landes, der ist schon geflohen. So, und jetzt hatte man ein Wochenende Zeit, um diese 14.000 Juden rauszufliegen. 35 Stunden plus, ich weiß nicht, wie viele Minuten hatte man Zeit. Und mit über 40 Flügen, mit großen Maschinen, die eigentlich 400 Leute fassen durften, über 1.000 Leute saßen in diesem Flugzeug drin und die hatte man innerhalb von Stunden aus Äthiopien rausgeflogen. Man spricht von 14.087 Menschen, mindestens 10 davon wurden in der Luft geboren. Babys wurden in der Luft geboren. Gott macht das möglich und er verspricht das. Ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Wieder ein Bild auf Jesus Christus. Er hat das möglich gemacht, dass Licht in die Dunkelheit hineinscheint. Auch wenn Tausende von Jahren vergehen, Gott macht das möglich. Oh, die Zeit ist fortgerückt. Ganz kurz nochmal Russland. Bis zum Jahr 79 sind sehr viele Russen russische Juden aus dem Land gekommen und ich glaube im Jahr 84 gab es eine Wende und seitdem dürften nur sehr wenige raus. Aber Gott sagt zum Norden, halte nicht fest, gib sie her. Und was geschieht? Perestroika, vielleicht auch nicht wegen uns, damit wir nach Deutschland kommen, sondern wegen den Juden, damit sie zurück in ihr Land kommen. Und seit 1989 sind ungefähr eine Million Juden in das Land Israel angeflogen worden, auch mit Schiffen verschifft worden. Und heute, fast überall, kann man mit Russisch im Land zurechtkommen. Gott verspricht was und er hält das. Und sein Knecht, der Knecht des Herrn, der wird diesen Auftrag erfüllen. Und du wirst erkennen, sagt Gott zum Volk Israel, Vers 23, du wirst erkennen, dass ich der Herr bin, die auf mich hoffen, die werden nicht zu Schanden werden. Und ein paar Verse weiter sagt Gott, nicht nur du wirst das erkennen, ich glaube Vers 26 genau, und alles Fleisch wird erkennen, dass ich, der Herr, dein Retter bin. Wahrscheinlich eins der größten Wunder im letzten Jahrhundert war oder ist die Rückführung Israels. Überhaupt, dass der Stadt entstanden ist und dass Juden wieder zurückkommen und dass der Stadt immer noch existiert. Du wirst das erkennen, du wirst nicht beschämt werden, wenn du auf mich vertraust, aber auch die Völker um dich herum, die werden es auch erkennen. Ich bin der Herr, der das getan hat. Okay, wir werden jetzt Kapitel 50 nicht anfangen. Wir machen hier einfach einen Schnitt. Ich lese nochmal den letzten Vers aus Kapitel 49 und dann werden wir zusammen beten. Wohlgemerkt, im Kapitel 49 wird ganz konkret uns der Knecht des Herrn nochmal vorgestellt, seine Eigenschaften und sein Auftrag, Juden zurückzuführen, aber nicht nur Juden, sondern Licht zu bringen, Gefangene aus den Gefängnissen zu führen von allen Nationen. Und dieses Höre gilt jetzt für alle Menschen, nicht nur für Israel. Und alles Fleisch wird erkennen, dass ich, der Herr, dein Retter bin und der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Amen. Beten wir zusammen. Danke, mein Vater, dass wir das glauben dürfen. Danke, dass wir zu denen gehören dürfen, die dir vertrauen und zu denen du sagst, du wirst nicht beschämt werden. So wie dein Volk, das dir vertraut hat, das auf dich gehört hat, die Minderheit des Volkes, der Überrest, der aber auf dich gehört hat, sie wurden nicht beschämt. Und du sprichst von Jubel, die im Volk sich ausbreitete, von Verwunderung, von Erkenntnis dessen, dass du das bist, der dieses Werk der Zurückführung, der Wiederherstellung tut. Danke dafür, dass wir auch Zeugen, Zeitzeugen dieses, von diesem dein Werk sein dürfen. Du bist der Herr, du schreibst Geschichte und nicht irgendwelche Machthaber. Und du machst es möglich, dass diejenigen, die auf dem Thron sitzen, plötzlich heruntersteigen müssen, auf die Knie fallen müssen vor dir. Du hast es gesagt, du hast es versprochen. Danke für deine Verheißungen. Danke, dass wir in diesem Glauben an dich in unseren Alltag hineingehen dürfen. Amen. Amen. Im Frieden des Herrn gehen wir auseinander. Gott segne uns.